Mantrailing. Time to Shine. Der Podcast von Astrid Sperlich rund um Mantrailing als Enrichment. Um das Glitzern in die Augen von Menschen und Hunden zurückzubringen. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Mantrailing Time to Shine. Und heute geht es tatsächlich nicht ums Mantrailing. Heute geht es ums bedürfnisorientierte Hundetraining. Und da habe ich mir die wunderbare Anja Petrick eingeladen als Interviewgast. Und ja, liebe Anja, magst du dich mal selbst vorstellen für die wenigen Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen?
Hallo Astrid, ich freue mich total, dass ich da sein darf in deinem Podcast. Mein Name ist Anja Petrick. Ich habe meine Hundeschule, Petricks Hundeschule, mittlerweile in Bad Salzuflen. Wir waren ja bis vor 2 Jahren quasi noch Nachbarinnen. Ich bin vor 2 Jahren aus Rosenheim wieder zurück in meine alte Heimat gegangen, nach NRW. Und bin jetzt hier dabei, sozusagen die Hundeschule wieder von Null aufzubauen, was auch eine sehr spannende Geschichte ist. Mhm. Vor allem, weil die Menschen hier noch mal anders ticken als die Bayern. Auch das ist irgendwie für mich neu oder altneu, ne? Wir kommen ja hierher. Mein Fokus liegt tatsächlich auf Alltagstraining, also Welpen und Junghunde. Es ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Die Hunde, dass sie so einen guten Start ins Leben haben, dass danach keine Probleme mehr auftauchen. Und wenn Probleme auftauchen, dass die Menschen, die bei mir im Training waren, wissen, was sie dann machen müssen. Also, dass die einfach so eine gute Grundlage haben, dass sie sagen, okay, wissen wir, dass das jetzt kommt oder, ne, also gerade in der Pubertätsphase ist es ja oft auch sehr anstrengend. Also das sind so eigentlich meine wichtigsten Themen und Begegnungsthema. Also wenn Hunde andere Hunde oder fremde Menschen doof finden. Das ist jetzt auch aus meinem eigenen Hintergrund mit 2 meiner eigenen Hunde, sind das so eigentlich die 2 größten Themen. Und wir haben ja eben schon so ein bisschen gequatscht. Ich mache tatsächlich mit meinem Herdenschutzhund Juno, der fremde Menschen sehr doof findet, den probiere ich gerade an zu trailen. Es gelingt eher so, geht so. Aber wir haben jetzt einen neuen Plan sozusagen ausgeheckt, dass er eine sehr gute Freundin von mir suchen darf, die er sehr, sehr mag, dass er eben einen Grund hat, zu ihr hinzulaufen. Um dann übers bedürfnisorientierte Training und bedürfnisorientiertes Trailen ihm auf die lange Zeit zu zeigen, dass fremde Menschen eigentlich eine ganz gute Sache sind. Weil das kann man ja übers Trailen, finde ich, wunderbar auch auffangen.
Ja, wenn es bedürfnisorientiert gemacht ist, kann man es ganz wunderbar machen. Und ich habe dich ja nicht ganz ohne Grund eingeladen, liebe Anja, denn wie alle Hörerinnen von meinem Podcast wissen, ist, dass es bei meinem Trailen ja wirklich ums bedürfnisorientierte Trailen geht und nicht ums Funktionieren. Und das ist natürlich etwas, was im Alltag mindestens genauso wichtig ist, dass der Hund nicht im Alltag funktioniert, sondern dass wir einfach dem Hund gerecht werden. Denn ich weiß gar nicht, von wem es ursprünglich mal kam, aber mir gefällt immer noch das Bild sehr gut, dass es nicht der Hund war, der an der Tür geklingelt hat und gesagt hat, ich finde dein Leben toll, kann ich bei dir einziehen, sondern dass es in der Regel von uns der Schritt war, diesen Hund in unser Leben zu holen und wir da einfach auch eine gewisse Verantwortung tragen für dieses Lebewesen. Und einerseits im Alltag, in der Erziehung, im Training und ganz besonders eben auch in der Beschäftigung, wenn wir ihm bewusst was Gutes tun wollen, dass es dann eben auch wirklich gut für den Hund ist. Und der Zeitpunkt, dass die Anja jetzt heute hier ist, ist auch nicht ganz zufällig, denn die liebe Anja hat ein Buch geschrieben. Wie heißt es und wann erscheint es?
Das Buch heißt Gelassenheit im Hundetraining. Und es erscheint am 24. September diesen Jahres, also 2025. Ich freue mich auch total drauf, auch dass das jetzt endlich rauskommt. Das liegt nämlich eigentlich schon seit 3 Jahren bei mir in der Schublade und war immer so halb fertig, dann war es mal so dreiviertel fertig. Und ich bin super happy, dass ich da jetzt endlich einen Verlag für gefunden habe und das Buch auch fertiggestellt habe und dass der Verlag auch gesagt hat, ich darf noch viel, viel mehr reinschreiben. Also es ist deutlich länger geworden, als es ursprünglich war. Und in dem Buch schreibe ich tatsächlich über meine eigene Geschichte. Also es ist zweigeteilt. Ich erzähle auf der einen Seite meine Geschichte mit meinen Hunden und die war am Anfang nicht schön. Also ich habe sehr gewaltbasiert trainiert. Linus, mein erster Hund, hatte ein Kettenhalsband an. Der hat sogar zwei, dreimal einen Stachelwürger drauf gehabt. Und ja, mir geht es darum, den Menschen zu zeigen, wie so ein Werdegang aussehen kann, was gewaltorientiertes Training oder Training über Strafe mit Hunden machen kann, aber auch mit Menschen machen kann. Also ein Teil des Buches widmet sich dem auch, warum machen wir das denn eigentlich? Warum habe ich das denn gemacht? Ich bin ein sehr empathischer Mensch, aber trotzdem habe ich meinem Hund wirklich wehgetan und dem ein scheiß Leben bereitet.
Ich kann
Und
das so nachvollziehen, weil
ja.
ich auch in meiner Vita gab es Situationen, wo ich heute sage, wie konnte ich das machen? Wieso habe ich nicht einfach schreiend diese Hundeschule verlassen und habe gesagt, das will ich nicht, aber es macht was mit uns Hundemenschen. Das ist
Ja, also ich finde das eine Riesenthema, also warum wir Menschen das machen, da gehe ich auch noch mal näher im Buch drauf ein, aber da gibt es ja ganz viele Variablen, ne? Es kommt immer so ein bisschen drauf an, in welcher Blase lebe ich. Wenn rings um mich rum nur Menschen sind, die genau so das machen, dann gibt es ja gar kein Korrektiv. Dann sagen die alle, ja, das ist genau so richtig, ne? Die Gesellschaft sagt mir, so muss man mit Hunden umgehen, damit die funktionieren, in Anführungsstrichen. Das erlebe ich hier jetzt in NRW tatsächlich deutlich mehr als in Bayern. Also hier in Bad Salzuflen, wo ich jetzt bin, ist positives Hundetraining, gucken mich alle ganz groß an, was ich denn jetzt hier will. Ne? Man hat das hier immer anders gemacht. Liegt natürlich auch daran, dass ich eine sehr, sehr, sehr große alteingesessene Hundeschule direkt nebendran habe, die noch gewaltbasiert arbeitet. Und da rennen sie halt alle hin. Und es kennt halt tatsächlich kaum jemand. Und das ist auch, also eins, was Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, wenn ich jetzt, also damals, wird bei dir wahrscheinlich ähnlich gewesen sein, wir sind ja jetzt nicht mehr 20. Zu unseren Zeiten gab es ja noch nicht so viel YouTube, Facebook und Instagram. Und wenn ich das aber mit heute vergleiche, wenn ich mir jetzt auf YouTube bestimmte Videos anschaue, dann gucke ich mir ja erstmal eine bestimmte Art von Trainer an. Also entweder mein Trainer, zu dem ich gehe, oder Cesar Millan, Dog Daddy, keine Ahnung. Also irgendwie sowas, da gerate ich dann rein. Und die sehen ja erstmal toll aus und die machen das ganz toll und dann funktionieren die Hunde. Und dann zeigt der Algorithmus von YouTube, Instagram und Co. mir aber nur noch Inhalte an, die zu diesen Inhalten passen. Also da wird mir ja gar nicht angezeigt, dass es anders geht, sondern es wird mir ja nur gezeigt, genau so geht man mit Hunden um. Und dann bin ich in so, und wenn ich dann noch nur Menschen um mich rum habe, die das auch so sagen und so sehen, und in meiner Hundeschule, wo ich ja hingehe, weil ich keinen Plan habe. Ich gehe in eine Hundeschule, weil ich keinen Plan habe. Ich möchte was lernen. Und wenn derjenige, der das ja hoffentlich irgendwann mal irgendwo gelernt hat, mir erzählt, du musst da an deinem Hund rumrucken, du musst den begrenzen, ansonsten übernimmt er morgen die Weltherrschaft, dann mache ich das natürlich. Und dann wird er ja auch Angst gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber es wird ja schon auf den Menschen auch Druck ausgeübt. Ey, wenn du das nicht machst, du hast einen Hoferwartmischling oder einen großen schwarzen Hund da an der Leine. Der tanzt dir morgen auf der Nase rum. Dann beißt der Kinder und dann wird er dir abgenommen.
Ja, ich stand mal in der Mitte auf dem Hundeplatz und dann wurde mit dem Finger auf mich gezeigt und gesagt, wenn du so weitermachst mit deinem Hund, wird das mit euch beiden in einer Katastrophe enden.
Genau. Und das ist ja auch so das Thema, was ganz oft in solchen Hundeschulen, die auch heute noch so arbeiten, gemacht wird. Es wird den Menschen Angst gemacht. Die werden ja auch oft auch total runtergemacht. Es ist ja manchmal echt so Kasernenhofton da. Also das war es bei uns jedenfalls damals. Und ich erlebe das auch ganz oft, wenn Menschen aus einer anderen Hundeschule zu mir kommen, die dann total angespannt sind und ich so, jetzt atme mal durch. Dein Hund kann ein bisschen durchatmen. Ja, aber das soll er nicht. Und jetzt hat er dich angesprungen. Ja, dann springt er mich an. So what? Ne, das kriegen wir hin. Da gucken wir jetzt, wie wir ihm dahin helfen, dass er das nicht tun muss. Aber jetzt entspann dich mal. Und da dann halt zu sehen, okay, dieser Druck, den ich immer in meinen Hund reingebe, der muss ja irgendwo hin. Der muss ja, also ne, wenn ich immer Druck reingehe, Druck erzeugt Gegendruck. Irgendwo muss der sich entladen. Oder der Hund wird halt gebrochen. Also diese zwei Möglichkeiten habe ich. Dass, wenn ich immer Druck reingebe, dass dann vielleicht der Hund keine anderen Hunde mehr anpöbelt. Kann sein, dass er das gelernt hat, dass das zu sehr wehtut, dass er das nicht mehr macht. Aber es kann sein, dass er dann vielleicht in die Wohnung pieselt. Oder auf einmal anfängt, Fahrräder zu jagen. Oder auf einmal nicht mehr alleine bleiben kann. Und die Menschen bringen das ja nicht in Verbindung. Ne? Dann taucht auf einmal ein anderes Problemverhalten auf. Und das ist mir, und deswegen finde ich, ist das Buch so wichtig. Das ist mir so wichtig, dass die Menschen mal verstehen, dass wenn wir etwas tun, dass das immer eine Relevanz hat. Und dass ich immer verstehen muss, warum ein Hund Verhalten zeigt oder nicht mehr zeigt. Und natürlich kann ich das wegdrücken. Und es gibt auch genügend Hunde, die dann irgendwie funktionierend durch die Welt laufen und die dann keine anderen Probleme zeigen. Aber das ist ja, also dann muss ich mir trotzdem bewusst sein, der Hund macht das nicht, weil sich seine Emotion geändert hat. Also der macht jetzt, der pöbelt jetzt keine anderen Hunde draußen mehr an, weil er sich denkt, ach so, ich bin ja sicher bei meinem Frauchen und das erzeugt vielleicht ein gutes Gefühl oder ein neutrales Gefühl, wenn ein Hund auftaucht, sondern die Angst vor den Hunden ist immer noch da, aber ich darf es einfach nicht mehr nach außen zeigen.
Genau. Die Angst vor den Konsequenzen des Verhaltens sind
Genau.
größer als die Angst vom Hund.
Genau. Das heißt, er hat jetzt doppelt Angst, geht ihm einfach scheiße. Und das erstmal zu verstehen, also diese Technik dahinter zu verstehen und dann auch zu zeigen, wie kann es besser gehen. Also auch das ist Teil des Buches, wie ich dann irgendwann, Gott sei Dank, habe dann auch ich mal kapiert, dass das nicht so ein guter Plan ist, so mit Hunden umzugehen. Und bin dann ja, das war echt eine lustige Geschichte, ich bin dann ja irgendwie zu Animal Learn gekommen und stehe da mit meinem rasierten Schäfer-Berner Sennenmischling, Linus, stehe vor dem Tor, Tor geht auf, Clarissa von Reinhardt steht da und sagt mir, sie haben mir doch gesagt, sie hätten einen Schäfer-Berner Sennenmischling. Und ich so, ja, steht da neben mir. Vor Lachen ist die zusammengebrochen, hat gesagt, kommen Sie mal rein, Sie haben einen Hofer-Wart-Mischling. Und das Thema, weswegen Sie hier sind, ist genau das, was ein Hoferwart ausmacht. Der bewacht Ihr Haus. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich war vorher in zwei anderen Hundeschulen und keiner hat mir gesagt, was für einen Hund ich da habe.
Was es einem im Umgang mit dem Verhalten, was der Hund zeigt, halt einfacher macht, weil man nicht mehr so das Gefühl hat, man selber ist kaputt oder falsch oder der Hund ist kaputt oder falsch, sondern man hat dann einen Hebel, wo man sagen kann, ah, ich verstehe es. Und ich finde, wenn man mal für irgendwas Verständnis hat, dann kann man damit einfach ganz anders umgehen. Und ich finde tatsächlich, das ist auch was, wo ich jetzt auch in unserer positiven Bubble durchaus kritisch bin, dass wir auch Menschen, die von diesen anderen Hundeschulen wegkommen, durchaus auch erstmal mit Verständnis begegnen
Total.
müssen. Und es ist unglaublich schwierig, sich von einem Verhalten, das einem 3 Jahre so eingetrichtert wurde, zu lösen und im Stress dann wieder zurückzufallen. Und da finde ich, sehe ich jetzt bei uns auch eine ganz große Verantwortung, die Menschen da abzuholen und zu sagen, hey, es wird dir beim Umlernen, sei gnädig mit dir, es wird dir in Stresssituationen passieren, dass du wieder
Total.
zurückfällst.
Ja, und das finde ich ist wirklich wichtig. Also da nicht zu sagen, ey, was hast du denn da für einen Scheiß gemacht? Ne? Sondern zu sagen, okay, ich erkläre dir, was die Mechanismen dahinter waren. Und das mache ich jetzt nicht unbedingt alles in einer Stunde, sondern das arbeitet man dann halt, ne, peu à peu auf. Und dann auch zu sagen, also ich weiß zum Beispiel, dass bei mir, ich habe eine Situation mit Juno gehabt, da war ich mit den Nerven am Ende. Also wenn du so eine, ne, 30 Kilo Herdenschutzhund hast, der alles anbrüllt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, und du einen schlechten Tag hattest, schlecht geschlafen hast, mit den anderen Hunden das zu Hause vielleicht auch nicht so gut läuft, mir sind die Sicherungen durchgebrannt und ich habe gemerkt, wie ich nach 15 Jahren das erste Mal wieder einen Leinenruck am Geschirr gemacht habe und meinen Hund angebrüllt habe. Also was ich, ne, das würde mir jetzt heute tatsächlich nicht mehr passieren, aber ich merke, wie es hochkommt. Ich habe jetzt Mechanismen für mich und Möglichkeiten für mich gefunden, wie ich das sofort umleiten kann, um eben nicht mehr in dieses Verhalten zu fallen. Aber ich war da wirklich nervlich so fertig, Dann war es einfach, da ist der Schalter gekippt. So, und dafür, also jetzt könnte ich natürlich sagen, oh Gott, ich bin der schlechteste, die schlechteste Hundehalterin der Welt. Nein. Es gibt Dinge, die passieren, mir muss es einfach nur bewusst sein und danach muss ich zusehen, dass, wenn möglich, mir das nicht mehr passiert. Aber da trotzdem halt achtsam mit sich selbst auch umzugehen.
Genau, und damit einem das nicht mehr passiert, ist, finde ich, einfach so viel Wissen notwendig und Verständnis notwendig. Und das, habe ich es jetzt richtig verstanden, ist im zweiten Teil deines Buches, wird es
Genau.
eben auch konkret vermittelt.
Genau. Also wir machen wirklich im ersten Teil, erkläre ich genau, wie aversives, also gewaltvolles Hundetraining funktioniert, was dahinter steckt und auch, was bei uns Menschen, mit uns Menschen dann passiert. Weil wenn ich immer so mit meinem Hund arbeite, dass ich immer nur darauf warte, mach was falsch, damit ich es korrigieren kann, dann habe ich ja auch einen sehr, sehr unfreundlichen Blick auf meinen Hund. Weil ich ja immer nur darauf warte, dass er was falsch macht, damit ich es korrigieren kann. Und rüber zum positiven Hundetraining oder bedürfnisorientierten Hundetraining, dann zu gucken, was macht das mit Mensch und Hund? Weil ich ja auf einmal, also mein Blick verändert sich ja total. Ich gucke nicht mehr auf meinen Hund als Gegner, sondern als Teampartner. Ich gucke, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast am Anfang, ich hole mir einen Hund in mein Leben. Die haben sich da nicht für entschieden, erstmal. Ne? Und dann müssen die jetzt mein Leben mitmachen. In meinem Fall leben drei Hunde bei mir. Und ich habe schon immer extrem darauf geachtet, dass ich die vorher vorstellen kann, dass hier kein Hund einzieht, wenn die sich doof finden gegenseitig. Und trotzdem hat sich die Dynamik jetzt im Alter von Kisha, also für alle, die das als Video sehen, hinter mir liegt mein altes Mädchen, ich weiß nicht, machst du das auch als Videopodcast? Nein, okay, könnt ihr nicht hören. Ich habe eine alte Hündin, die Kisha. Die ist mittlerweile komplett inkontinent, also sie läuft die ganze Zeit raus. Dementsprechend riecht sie eklig, in Anführungsstrichen. Für einen meiner anderen Hunde, Juno, findet das total widerlich. Und wir haben ja jetzt eine Dynamik, ich muss meine Hunde trennen mittlerweile. Bei Juno und auch meine Coco, mein Chihuahua, weder mit der Demenz noch mit dem, ne, mit der Inkontinenz von Kisha klarkommen. Und die gehen teilweise auf sie los. Das wollte ich nie haben. Nie. Ich habe immer darauf geachtet, dass die Hunde sich verstehen. Als die beiden anderen eingezogen sind, ging das auch noch. Geht jetzt nicht mehr. Und dann liegt es an mir, diese Hundegruppe so zu führen und das für alle so zu machen, dass die ein lebenswertes Leben haben. Mit den anderen Hunden und in mir. Und dann zu sagen, und das finde ich ist so schlimm, dann zu sagen, ich rette am besten noch einen Hund, ja, aus dem Tierschutz. Ich rette einen Hund aus dem Tierschutz und dann rucke ich den durch die Gegend. Und dann, also, boah, ich kann gar nicht sagen, wie wütend mich das mittlerweile macht. Diese Hunde haben so viel Scheiß erlebt und dann kommen sie in den Haushalt, wo dann, ne, wo am Halsband rumgeruckt wird, wo die Hunde laut angebrüllt werden, wo die irgendwie. Dieses bekloppte Raumdenken, du musst deinem Hund Räume zu, also mit Räume zuweisen, bedeutet ja letzten Endes in Schönsprech einfach nur, dein Hund darf sich nicht mehr von seiner Decke wegbewegen, außer du erlaubst es ihm. Was ist denn das für ein Leben? Das ist doch kein Leben. Ne? Und im zweiten Teil geht es eben genau darum, wie kann ich es meinem Hund besser machen? Welche Bedürfnisse haben Hunde? Was kann ich trainieren? Wie kann ich es trainieren? Also es sind auch Trainingsanleitungen drin fürs Beifuß und fürs, ich weiß es gar nicht, was ich noch drin habe. Muss ich mal wieder nachgucken. Ist schon wieder länger her. Aber auch so Futteraggression haben wir auch noch was drin. Es gibt sogar so QR-Codes, finde ich voll cool. QR-Codes und die kannst du abscannen und dann kannst du dir die Videos dazu
Oh,
angucken.
cool.
Finde ich echt cool. Also wie kann man sowas aufbauen? Aber es geht auch im letzten Teil darum, dass ich nicht immer alles trainieren muss. Nur weil ich es kann und dass ich auch im positiven Training Scheiße bauen kann. Weil es nutzt mir gar nichts. Es nutzt mir gar nichts, wenn jemand seinen Hund zwar total positiv trainiert, aber trotzdem den Hund auch da in eine Hilflosigkeit reintrainiert, weil er trotzdem nur noch Dinge tun darf, wenn ich es ihm erlaube. Ne? Also ich habe mal eine Kundin gehabt, die hat das ganz sauber und ganz freundlich mit ihrem Hund auftrainiert. Der hing nur an ihr. Der hat immer nur wieder zu ihr geguckt. Alle 2 Sekunden zu ihr. Die hat alle 3 Sekunden ein Signal gegeben. Also der Hund hat nichts Eigenständiges mehr machen können. Das war alles nett auftrainiert. Aber das ist nicht bedürfnisorientiert und das ist nicht fair den Hunden gegenüber.
Ja, und ich glaube, dieser Perspektivenwechsel, dieses dem Hund zugestehen, dass der auch Rechte und Bedürfnisse hat und dass wir die bitte nicht wegtrainieren, sondern nach Möglichkeit im Rahmen unserer Möglichkeiten erfüllen können, oder ansatzweise erfüllen können, der ist bitter notwendig. Und ich habe manchmal, also jetzt schweifen wir zwar ein bisschen ab vom Thema, aber ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass manche Menschen sagen, aber mir hat im Leben doch auch keiner was geschenkt und jetzt muss ich es meinem, und jetzt darf mein Hund sich aussuchen, ob er rechts oder links spazieren gehen will. Wie ungerecht ist denn das Leben? Wo ich mir dann denke, ja, tatsächlich wäre es schön gewesen, wenn du es auch gedurft hättest. Aber wie schön ist es denn jetzt, wenn wir sagen, okay, für mich wäre es gut gewesen. Jetzt ist die Vergangenheit ist rum, aber jetzt habe ich hier ein Lebewesen, Hund, dem ich es ermöglichen kann, wo ich sagen kann, doch, deine Bedürfnisse sind wichtig. Und ich denke, da kommen wir nicht mit Trainingsanleitungen durch, sondern dann brauchen wir Verständnis. Und ich finde, gerade Geschichten, die erzählen, wieso man vorher, also sich nicht auf den heiligen Podest stellt und sagt, oh, ihr seid alle mies, die ihr mit Gewalt arbeitet, sondern sagt, ich weiß wieso, ich habe es auch mal gemacht und ich erkläre jetzt, wieso ich es nicht mehr mache, finde ich so wichtig, weil man sich selber dann als Mensch auch besser angenommen fühlt und sagt, ja, okay, ich werde da nicht gleich am Pranger gestellt, wenn ich das mal so gemacht habe, sondern es gibt da auch wieder einen Weg raus.
Ja, und das, was du gerade ansprichst, ich finde, das geht gar nicht so weit vom Thema weg, weil jeder Mensch hat seine Themen. Jeder Mensch ist aufgewachsen, jeder Mensch hat eine Kindheit gehabt. Und auch das habe ich nur kurz angerissen in dem Buch, weil das würde ja ein ganzes Psychologiebuch füllen, ne? Warum wir so umgehen mit unseren Tieren, wie wir es tun. Aber natürlich hat das was damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind. Wenn ich extrem autoritär erzogen worden bin, dann kann das in zwei Richtungen gehen. Entweder ich fühle mich damit sehr wohl, weil das sind einfach Sachen, die ich kenne, also tue ich das auch so mit meinem Hund, oder ich will total dagegen gehen und kippe genau ins Gegenteil. Ne? Kann ja beides passieren. Aber da so ein bisschen bei sich hinterzugucken, warum ist mir das denn so wichtig?
Genau.
Welche Dinge sind mir denn wichtig und warum ist das denn so wichtig? Das ist die Warum-Frage. Damit gucken mich meine Leute oft, ne, so an, so, hä? Wenn die dann kommen und sagen, ja, wir müssen jetzt unbedingt, der muss das jetzt lernen, dass er da durch die Stadt geht, da zieht er immer so an die Leine. Und dann frage ich, warum muss er das lernen, durch die Stadt zu gehen? Es gibt gute Gründe, dass ein Hund lernen sollte, entspannt durch die Stadt zu gehen. Wenn ich in der Stadt wohne, wenn ich viel mit meinem Hund unterwegs bin und im Urlaub auch ganz gerne mal irgendwo ein Käffchen trinken gehen möchte und mein Hund kann nicht im Auto oder in der Ferienwohnung bleiben. Das sind für mich Gründe, wo ich es zumindest mal anfangen kann zu trainieren. Wenn ich einen Hund habe, der das nicht schafft, dann sollte ich aber trotzdem auch sehen, okay, es gibt auch Hunde. Kisha, meine Althündin, ist so eine Hündin, mit der in 100 Jahren brauche ich nicht mit der durch die Stadt gehen. Die
Nein.
kriegt eine Panikattacke nach der nächsten. Brauchen wir nicht. Und da dann halt einfach mal zu hinterfragen, warum möchtest du das von, warum brauchst du das von deinem Hund? Und wenn die Antwort ist, ja, weil das schon immer so gemacht wurde, weil mir alle Menschen sagen, der muss das können, das ist nicht die richtige Antwort.
Was denken denn die Nachbarn, wenn unser Hund am Gartenzaun bellt?
Und da dann halt wieder hinzugehen, okay, was brauche ich denn wirklich? Also was brauche ich in meinem Leben mit meinen Hunden und sich das bestmöglichst schon klar zu machen, bevor ich mir einen Hund anschaffe? Was kann ich abfangen und was kann ich nicht abfangen? Weil es gibt immer Sachen, ne, bei mir leben ja die beiden anderen Kolleginnen, mit denen ich jetzt immer dienstags trailen gehe. Die lachen sich schon immer kaputt wegen meiner Hunde, die halt Menschen echt doof finden. Also sowohl Coco, der Wachchihuahua, als auch Juno finden fremde Menschen eher so geht so. Und ne, mir persönlich ist es ehrlich gesagt relativ egal, weil ich kriege kaum Besuch. In meinem Leben ist das Verhalten dieser zwei Hunde kaum ein Problem. Ja, in meinem Leben ist das nicht wild. Das ist den Besuch, den ich kriege. Juno hat sein eigenes Zimmer, ist gut. die regelmäßig kommen, lernen Coco kennen, fertig, mehr brauche ich nicht. In dem Leben von anderen Menschen, also mein Juno in einer Familie mit Kindern, wo lauter Menschen ein- und ausgehen, das würde überhaupt gar nicht funktionieren. Das wäre nicht praktisch, also das wäre für beide Seiten scheiße. Und auch da sich mal zu überlegen, okay, was brauche ich? Was muss ich dann wirklich trainieren? Und was sind die Dinge, die ich vielleicht auch einfach nur managen kann oder sollte? Ne? Fremde Menschen kommen bei mir nicht in die Wohnung. Wenn hier irgendwie Handwerker rein müssen, gehen meine Hunde ins Auto, im Carport und ne, da ist überdacht, da ist keine Sonne. Gut ist. Der kommt hier vielleicht einmal im Jahr ein Handwerker. Das muss ich nicht üben.
Nee.
Ne? Bellen am Zaun. Ja, muss ich mir halt überlegen, was habe ich wieder für einen Hund? Also bei Juno, dem werde ich nicht das Bellen am Zaun abgewöhnen. Aber ich kann es vielleicht in eine Relation setzen, dass ich sage, wir üben das so weit, dass der nicht den ganzen Tag brüllend am Zaun steht.
Genau. Da einfach auch den Blick auf den Hund werfen und auf die Ursache, warum steht er da? Und ist es einmal am Tag, dass er wufft, weil ein Hund vorbeigeht, der auch bellt? Oder reagiert er bei jedem Spatz, der vorbeifliegt? So und wie, ja, also einfach auch in Relation setzen und ja, gucken, was dahinter steht. Und ich empfinde es immer als so, oder ich habe es in der Zeit damals so als so anstrengend empfunden, sich so hilflos den fremden Blicken ausgesetzt zu fühlen, so nach dem Motto, ah, schon wieder eine, die ihren Hund nicht im Griff hat, dann die netten Kommentare zu bekommen. Und ich kann mir so gut vorstellen, wenn man dann umswitcht und freundlich mit seinem Hund umgeht und anfängt mit Keksen zu arbeiten, dann kommen ja noch mal ganz andere Kommentare. Ach, jetzt kriegt er auch noch einen Keks dafür. Da dann stark zu bleiben, da muss man wirklich eine gute Unterstützung haben und wirklich auch im Kopf klar sein, ja, ich weiß, warum ich es mache und es hilft nicht nur meinem Hund und es hilft auch mir und da nicht zu kippen. Und dann scrollst du einmal durch Instagram und dann kommst du ins Zweifeln. Und ich finde, Hundehalter hatten es nie so schwer wie jetzt, irgendwie ihren guten Weg zu finden und dann nicht immer anzuecken.
Also was ich ganz ehrlich, was ich häufig sehe, und das habe ich jetzt in meinem Kundenkreis, ja, bestimmt zwei, dreimal, im Freundeskreis mindestens einmal, dass sie, und jetzt machen wir mal, ne, eine Schublade auf. Also ich möchte immer gerne für alle denken, aber wir machen jetzt mal die Schublade auf. Die Frauen gehen ins Training, die versuchen es bedürfnisorientiert zu machen. Die Männer sitzen zu Hause und das ist, also in diesen vier Fällen ist es tatsächlich so, die Männer sitzen zu Hause, beschweren sich darüber, dass der Hund nicht funktioniert und dieses Wischiwaschi-Training ist doch scheiße, jetzt machen wir anders. So, und dann gibt das ja auch wirklich, das gibt Ehestreit zu Hause. Also es gibt wirklich Beziehungsstreit zu Hause. Und das auszuhalten und da durchzuhalten, vor allen Dingen, wenn man einen Hund hat, der, ich sag jetzt mal, so ein bisschen Special Effects hat. Also der nicht einfach, wobei das teilweise auch einfach bei Junghunden ist, ne? Wenn die Hunde pubertär sind und einfach elendig anstrengend sind. Pro-Tipp, Hunde aus dem Tierschutz, die mindestens 3 bis 5 Jahre alt sind, ziehen bei mir ein. Die sind nämlich aus der Phase raus. Das ist schwierig, weil man dann ja neben dem, ich übe das mit meinem Hund und ich kriege schräge Blicke, wenn ich draußen mit dem unterwegs bin und der rastet zum Beispiel immer wieder aus. Plus, ich habe den Stress dann auch noch zu Hause und wenn ich dann keine Bubble habe und keine Umgebung habe, die mich auffängt, dann wird es echt schwierig. Ich habe dafür mittlerweile eine WhatsApp-Gruppe und einen Stammtisch, der so alle paar Wochen stattfindet. Gerade für die Menschen mit verhaltensoriginellen Hunden, dass wir uns treffen und dass die Menschen sich austauschen können. Ich finde das so wichtig, die Menschen miteinander zu vernetzen, weil dann hält man sich.
Und da kann ich tatsächlich noch mal eine Querverbindung zum Trailen ziehen, weil ich in diesen Konstellationen tatsächlich auch schon die Erfahrung machen durfte, wenn dann die Partner, denen das ganze Hundetraining zu anstrengend ist und die nicht genügend Fortschritte sehen, wenn die ihren Hund dann aber erleben, wie der hochkonzentriert durch den Ort, durch Gassen, nur nach dem Anriechen an einem kleinen Geruchsartikel einen Menschen findet, da haben wir die Chance, diesen Perspektivenwechsel vom der Hund funktioniert nicht zu einem wow, was ist denn das für ein Held auf vier Pfoten hinzukriegen. Und das ist ja mit auch eine der Triebfedern, warum ich Mantrailing so aufwendig es ist, so wahnsinnig wertvoll finde, weil es den Perspektivenwechsel so leicht macht, also eben auch gerade für Außenstehende. Und es ist durchaus dann auch schon gefallen, ja, mach weiter mit deinem Training. Das ist schon toll, was unser Hund da kann. Da ist es dann nämlich unser Hund.
Ja, ist ja sowieso. Also es ist ja immer dann unser Hund, wenn es funktioniert und wenn es läuft. Und ansonsten ist es dein doofer Hund. Mach was. Ja, es ist leider so. Ich meine, es gibt auch genügend Paare, wo das super läuft, ne? Wo beide an einem
Keine
Strang ziehen,
Frage.
da mal nicht rum. Und manchmal ist es auch genau andersrum, dass die Männer das super machen, die Frauen sich rausziehen. Also,
Ja.
ne? Oder bei gleichgeschlechtlichen. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich, habe ich das relativ häufig hier. Und was ich beim Trailen ja auch noch so toll finde, ist, als ich noch in Rosenheim war, hatte ich eine Hündin im Training, eine tolle Hündin, Steffhündin, die ist immer aus Österreich angereist und hat getrailt. Und die hatte wirklich ein Problem mit Menschen und mit Hunden. Und die ist durchs Trailen so viel besser geworden, was Menschen und Hunde anging, und hat sich da auch wirklich, also das war wirklich eine Entwicklung. Wir sind vorher schon ganz gut, weil die hat auch eine unglaublich tolle Halterin. Also wirklich, die, ne, bringt sich um für ihren Hund. Und die hat solche Quantensprünge gemacht, dadurch, dass sie was machen durfte, was ihr taugt, wo sie wirklich Spaß und wo sie ja auch mal alles das einsetzen kann, wofür ein Hund ja so gemacht ist. Ich denke mir das manchmal, wenn ich mir, also mir ist das jetzt gerade eingefallen, deswegen haben wir unseren Podcast heute nämlich vorgezogen, weil ich heute Abend tanzen habe. Und ich liebe tanzen, ich habe Talent fürs Tanzen und das ist was, was mir irrsinnig gut tut. Ja? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie viele Hunde so dahin vegetieren, die dürfen draußen kaum schnüffeln. Das ist ja auch im aversiven Training gern genommen. Ne? Die dürfen nicht schnüffeln, die müssen irgendwie hinter mir herlatschen und dürfen aber nichts tun. Diese hündische Nase mal einzusetzen und auch mal weg davon zu kommen. Ne? Die Leute denken ja immer so, die Hunde sind halt Hunde, ne? Die kapieren ja nichts. Wo ich halt denke, ey, erstens glaube ich die meiste Zeit, dass unsere Hunde denken, dass wir wirklich brunsblöd sind. Weil wir die Körpersprache nicht kapieren, die anderen Hunde nicht lesen können und wir quasi nasenblind sind. Ne? Wir nehmen das ja alles gar nicht wahr, was unsere Hunde rings um uns wahrnehmen, hören, mitbekommen. Wir haben ja quasi komplett abgestumpfte Sinne im Gegensatz zu unseren Hunden. Und dann immer zu sagen, ja, der ist dumm, weil er das nicht kann. Ja, er ist dumm in Menschensachen, aber aus Hundesicht sind wir Menschen, glaube ich, oft sehr unberechenbar und echt seltsam.
Ja.
Und das mal wahrzunehmen und zu sagen, okay, die dürfen da was machen, was sie wirklich gerne machen, wo die wirklich gut drin sind.
Ja. Es war ja tatsächlich für mich und meinen Calimero damals der Game Changer, dass das, wofür er auf dem Hundeplatz an dem Pranger stand, exakt dieselben Eigenschaften, nämlich selbst zu entscheiden, sich nicht an mir zu orientieren, das war beim Trailen plötzlich, wow, du hast einen genialen Trailhund. Dieselben Eigenschaften, derselbe Hund im einen Kontext endet in einer Katastrophe, im anderen Kontext, wow, das ist ein richtig toller Hund. Und ja, beim Calimero und mir war es damals, wir haben durchs Trailen einfach wieder einen Fuß in die Tür gekriegt, im Alltagstraining wieder zusammen loslegen zu können. Er hat sich dann wieder bereit erklärt, mit mir zusammen was zu tun. Und das war der Türöffner, das Trailen, dieser
Ja, und
Perspektivenwechsel.
genau, und da ist es, finde ich, auch so wichtig, dass auch als wie alles im Training, dass man das halt gemeinsam macht. Also, dass ich das jetzt nicht mache, damit ich mein Ego streicheln kann. Ich meine, ich habe das auch, wenn ich mit Juno hier durch die Gegend ziehe und es ist gerade mal nichts, also kein anderer Hund, kein anderer Mensch, kein Traktor oder so unterwegs, dann ist das schon ein verdammt schönes Bild, wie mein großer Herdenschutzhund neben mir hertrabt. Ne, so in der aufgehenden Sonne, er ist ja so leicht gülden. Also das macht natürlich an, natürlich ist er so, boah, was habe ich für einen tollen Hund. Natürlich streichelt das mein Ego. Aber das Training halt eben nicht dafür anzusehen, dass ich das mache, damit ich besser dastehe. Sondern Training sollte immer dafür da sein, dass mein Hund sich besser durch unser menschliches Leben bewegen kann und entspannter dabei sein kann. Und dafür mache ich das Training. Ne? Allein dafür, dass ich ihn ableinen kann, dass ich, dass er nicht so viel Stress in der Stadt hat, dass er fremde Hunde nicht so doof findet, was auch immer. Ja, das mache ich nicht dafür, damit ich Ruhe habe und damit ich zeigen kann, was für ein toller Mensch ich bin, sondern das Augenmerk sollte immer darauf liegen, das tue ich, damit mein Hund ein besseres Leben haben kann.
Und das Wunderbare ist, das muss sich nicht ausschließen,
Ganz
sondern das
genau.
kann eben Hand in Hand gehen. Und dann ist es wirklich auch für beide, also für beide Parteien eine super, super schöne Sache. Ja, Anja, wann kommt dein Buch raus? Ende September hast du gesagt,
Ende
wenn es
September,
klappt. Wo wird man es
24.
kriegen können?
Genau, ab dem 24.09. Kann man es kaufen. Also man kann es jetzt natürlich auch schon vorbestellen, auch sehr gerne.
Ich verlinke das selbstverständlich in den Shownotes.
Ja, sehr gut. Und für alle die, die in meiner Ecke sind, also NRW, Bielefeld und so, am 26.09. darf ich eine Lesung bei Thalia in Bad Salzuflen machen.
Ui.
Ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt.
Ja.
Ganz viele, einige von meinen Kunden kommen, das macht mich dann, beruhigt mich dann schon wieder, weil die schon, die waren total süß. Die eine so, ich kaufe das vorher und dann streiche ich an und dann kann ich immer Fragen stellen. Das fand ich sehr niedlich.
Ja.
Also 26.09. ist die Lesung und am 27.09. stehe ich von 10 bis 14 Uhr auch noch bei Thalia und stehe einfach da, kann Bücher signieren, kann darüber erzählen, beantworte Fragen zum Hundetraining. Also wer da vorbeikommen möchte, Thalia, Bad Salzuflen, ist herzlichst eingeladen. Ich freue mich über jeden, der vorbeischaut.
Welche Menschengruppe kann am meisten von deinem Buch profitieren? Dass die Hunde davon profitieren, davon bin ich mir völlig klar. Aber wem würdest du es unbedingt ans Herz legen?
Ich würde tatsächlich allen Menschen, die vielleicht noch so ein bisschen zweifeln, ob sie den richtigen Weg gehen, das Buch ans Herz legen. Ich würde sehr, sehr allen Menschen das Buch ans Herz legen, die jetzt noch meinen, sie müssten über harte Strafen arbeiten oder über strafbasiert arbeiten. Denen würde ich es einfach ans Herz zu legen, einfach mal den Schritt zu wagen, sich was anderes anzuschauen. Und für jeden, tatsächlich auch für jeden Hundeanfänger. Also ich persönlich glaube ja, das ist für alle super, das Buch. Aber also gerade wenn ich am Anfang stehe, um mich besser orientieren zu können, in dieser, weil wir ja auch mit so Informationsflut gesegnet sind. Und wenn ich mich da besser durchfinden möchte, dass ich die richtigen Fragen stellen kann, dafür ist das Buch perfekt, weil ich dann einfach weiß, okay, wenn ich dann was sehe auf Instagram oder YouTube und das sieht erstmal voll toll aus, dann kann ich anhand des Buches eigentlich entscheiden, okay, ich sehe, wie dieser Hund trainiert wurde. Ich kann mal hinterfragen, warum macht der Hund das denn? Wie ist denn die Körpersprache? Also dafür ist das, finde ich, wirklich perfekt.
Also auch unterstützend, wenn jemand bei sich zu Hause Hundetrainerin, Hundeschule sucht, um einfach die richtigen Fragen stellen zu können
Genau.
und auch die Antworten einordnen zu können und für sich dann auch zu entscheiden, ist das der Weg, den ich gehen möchte oder ist das ein Weg, den ich nicht beschreiten möchte und ich weiß, dass es einfach Alternativen gibt.
Genau. Genau.
Ja, wunderbar. Ja, am liebsten würde ich sagen, Anja, lass uns mal zusammen trailen, aber da liegen jetzt leider ein paar Kilometer dazwischen, aber vielleicht wird sich's, wenn du mal deine alte Heimat Rosenheim besuchst, dann doch wieder mal ergeben. Und ich wünsche dir mit Juno ganz, ganz viel Kreativität und Freude, ihn einfach fürs Mentrailing zu begeistern und in ihm den Part zu wecken, der sagt, ah, das ist doch ganz cool, das macht ja doch Spaß. Das würde mich natürlich sehr freuen für euch alle.
Ja, also ich hoffe auch, weil das ist für mich auch so einen, nochmal so ein Fuß in der Tür, weil Juno ja grundsätzlich, sobald ich mit Training ankomme, geht er einen Schritt zurück. Also der hat einfach in seinem kurzen Leben schon gelernt, dass Training in der Regel was Schlechtes bedeutet. Der ist nämlich vorher durch 5 gewaltvoll arbeitende Hundeschulen innerhalb von einem halben Jahr gegangen. Also der hat ziemlich was hinter sich und der hat Training als total negativ verknüpft. Jetzt ist er ja schon seit über 3 Jahren bei mir. Jetzt kommen wir so langsam dahin, dass er manchmal sagt, okay, ich lasse mich drauf ein.
Könnte ja gut werden.
Könnte ja gut werden. Genau.
Ja. Ja, liebe Anja, vielen, vielen Dank für dieses doch sehr tiefgehende Gespräch über das, was, ja, aber was wir uns eigentlich ins Haus einladen, wenn wir einem Hund die Tür öffnen und sagen, ja, ich hole mir einen Hund, dass wir einfach auch dieser Verantwortung nachkommen und uns nicht nur auf die schöne Welt von Instagram und Co. verlassen müssen, sondern tatsächlich auch handfeste Nachschlagewerke und Bücher haben, wo wir hinterher kompetent sind zu erkennen, um was geht's denn da? Warum machen die das so? Und geht's da um den Hund oder geht's da um den Show-Effekt? Und das finde ich ganz besonders schön. Das freut mich sehr.
Schön, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und toi, toi, toi für dein Buch. Ich habe es tatsächlich schon bestellt.
Yay.
Das war's schon mit dieser Podcast-Folge von Mantrailing – Time to Shine, dem Podcast von Astrid Sperlich. Weitere Informationen zu mir findest du auf meiner Website www.astrid-sperlich.de. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist, wenn es heißt Mantrailing – Time to Shine.